wir laufen.
Ich will ihn ja auch nicht heiraten.
Ja, dann fangen wir an, Paul.
Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Folge von Too Old or Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Guten Abend, guten Tag.
Guten Tag.
Gute oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr euch das anhört.
Das stimmt.
Das wissen wir ja nicht vorher.
No, we don't. Mädels, wie geht's euch?
Soweit.
Kriegerisch.
Ja, alle seufzen.
Ja, es ist tatsächlich, also muss ich euch da draußen nicht erklären, es ist eine besondere Zeit. Und ja, ich merke immer wieder, dass, also ich bin schon am Rande dessen, was ich so als Alltag an Dauerbelastung von allen Seiten leisten kann, ohne in noch tiefere Depressionen zu verfallen. Und das Spannende ist, ich merke das auch bei der Arbeit, dass Leute, die mit sowas normalerweise gar keine Probleme haben mit Depressionen oder so, wirklich gerade noch härter kämpfen, als sie es während der Pandemie schon mussten.
Naja, also du hast jetzt Corona, Klimakatastrophe und Krieg. Das sind schon drei ganz schöne große Haufen auf einmal.
Und halt, wir sind an allem sehr nah dran. Auch durch Social Media habe ich das Gefühl, wir sitzen bei allem in der ersten Reihe und können trotzdem irgendwie nichts tun. Und das macht
man
ja
kann
auch
schon, was man, mit kann, einem. Man kann schon Dinge tun, wenn man das will.
Sure. Also,
Spenden sind willkommen, Geld ist willkommen, natürlich wie immer. Es machen auch viele Leute Dinge, die ganz super sind. Hier mal einen schönen Gruß an den lieben Holger Michel, der am gestrigen Tag, an Tag 8 des Krieges, es geschafft hat, 94 Flüchtlinge an einem Tag ein neues Zuhause in Berlin zu verschaffen.
Wow, das ist, Applaus.
Genau, der ist derjenige, der die Entgegennahme von Menschen am Berliner Hauptbahnhof organisiert und von dem gibt es eine ganze Reihe von Varianten in allen anderen deutschen Städten und das ist schon sehr schön zu beobachten, wie sich queere Menschen engagieren und innerhalb von sehr kurzer Zeit sinnvolle Dinge tun.
Das stimmt. Aber wir können nichts daran ändern, dass der Krieg ist.
Das meinte
Barbie
ich.
Vielleicht.
Genau, danke.
Dass wir jetzt also leider nicht eingreifen können, um diesen Krieg zu stoppen. Vielleicht ist er ja schon vorbei, wenn ihr das hier hört. Lass uns die Daumen drücken. Vielleicht auch nicht. Wir werden es erleben. Aber,
ich stelle mir ja die ganze Zeit die Frage, was passieren würde, wenn die Weltgemeinschaft sich zusammensetzt und sagt, wir geben der Person, die Herrn Putin umbringt, 1 Milliarde Euro.
Das wurde schon gegeben. Das hat ein amerikanischer Senator.
Ja, 1 Million.
Ja, immerhin.
Aber wie wäre es dann?
Für einen Russen ist das wie 1 Milliarde.
Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Das ist irgendwie, also.
Nicht?
Nö.
Doch.
Für einige der Oligarchen.
Eine ganze Reihe der reichsten Menschen der Welt leben in Russland. Ja,
für einige der Oligarchen und deren Kinder sind irgendwie 1 Million eine neue Fußmatte in ihrem New Yorker Apartment. Aber
was wir uns ja auch überlegt hatten, bevor wir das jetzt hier noch weiter breit quatschen, dass wir gerne eine Möglichkeit zum Disconnecten von all diesen Neuigkeiten und Diskussionen sein wollen. Und deswegen werden wir das jetzt hier, glaube ich, nicht weiter vertiefen.
Nicht so
oder?
Nein.
So.
Eskapismus ist unser Konzept.
Genau. Wir wollen euch eine Möglichkeit geben, wenn ihr denn das braucht, dass ihr für 1,5 Stunden mal an was anderes denken könnt und nicht an Krieg und Klimawandel und so.
Und deswegen haben wir ein ganz fröhliches Thema rausgesucht.
Ja, unser Thema dieser Folge ist Sehnsucht.
Genau.
Ja, was bedeutet denn?
Wollen wir davor nicht noch den Spoiler?
Ja, das machen wir.
Ach, das machen wir alles noch.
Ja, okay, ja.
Gut, also.
Ich würde gerne kurz mal klären, was Sehnsucht für euch denn bedeutet, wie ihr das definiert.
Sehnsucht?
Ja.
Sehnsucht ist der Ort 3 Schritte vor dem Glück.
Sehnsucht ist der Ort 3 Schritte vor dem Glück. Okay, das hört sich an wie 3 Schritte vor dem Klo, aber wenn du jetzt Glück meinst.
Das fühlt sich manchmal auch genau so an.
Die Sehnsucht nach der Schüssel.
Naja. Sehnsucht ist doch mein vorherrschendes Gefühl nach etwas, was ich jetzt nicht habe, aber gerne haben möchte. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Materielles, sondern das ist bei mir speziell, es ist die Sehnsucht nach irgendwas Neuem, etwas anderem. Also ich könnte mein Leben alle 3 Jahre ändern komplett und würde es toll finden. Da gehört Fernweh mit rein. Mhm. Das ist eine Variante von Sehnsucht für mich.
Und, vermissen?
Ja, also Orte, wo ich schon mal war, nochmal wieder hin. Und
oder
dann
Menschen.
Hin und her gerissen sein, ob man doch nicht was Neues lieber ausprobiert. Aber die Sehnsucht ist so die diese melancholische Grundhaltung, die nicht ins Traurige kippt. Mhm. Also bei mir ist Sehnsucht nicht negativ behaftet, sondern ich finde Sehnsucht ganz schön eigentlich.
Ich finde es sehr schwer zu ertragen, um ehrlich zu sein. Also für mich ist Sehnsucht was, was ich ganz schwer aushalten kann, weswegen ich auch so eine Filme eigentlich nie gucke, weil ich genau das nicht stimuliert haben will. Ich will nicht das Gefühl haben, dass das, was ich hier und jetzt habe, nicht genug ist oder dass es woanders besser ist oder dass ich mich nach was sehne, was ich nicht haben kann. Ich bin großer Freund davon, Dinge zu verlangen, die ich auch kriegen kann, weil ansonsten
aber ohne dir zu nahe zu treten, sondern ganz allgemein gefragt, ist nicht Drogen nehmen auch die Antwort auf ein Sehnsuchtsgefühl?
Also Drogen nehmen ist für mich immer eine Art gewesen, Emotionen zu regulieren auch. Also nicht eine Sehnsucht zu stimulieren, sondern eher stillzulegen.
Okay, ne? Okay.
Also ja, so.
Sehnsucht ist das Grundgefühl meines Lebens.
Oh.
Würde ich behaupten. Also der Wunsch danach, es möge anders sein, mit der relativen Sicherheit kombiniert, dass das nicht passieren wird. Erwachsen werden heißt für mich auch, oder hieß für mich auch, inzwischen geht das ganz gut, mit diesem Gefühl klarzukommen.
Mhm.
Und zu wissen, dass ich so auf die Welt gekommen bin und dass wahrscheinlich Sehnsucht und Neugierde wäre für mich jetzt die positive Variante, die Grundantriebe in der menschlichen Entwicklung sind. Mhm. Also ohne dass man will, dass Dinge anders werden, passiert nichts.
Mhm.
Weil wenn man einfach in seinem eigenen Kot sitzt und denkt, oh, ist eigentlich ganz schön warm. Dann hat
sitzt
man
zu Hause, hat sich eingekotet und denkt sich, das ist auch ganz schön.
Die liebt es.
Ja, Hauptsache
nein.
Warm.
Also
warm und nussig.
Kot ist ja eine dieser Dinge, vor denen ich stehe und denke, wenn sie sexuell eingesetzt werden sollen, da irgendwie, das ist deutlich hinter der Grenze, die ich für akzeptabel halte.
Darüber reden wir noch in der Skandalfolge ausführlich. Ja.
Und ist auch was, wo ich dann denke, nein, das muss nicht sein.
Nee. Schön, dass wir jetzt beim Kot angekommen sind.
Ja, von Sehnsucht zur Scheiße. Zu Neugier, ja. Zu Kot. Okay, also
Endstation
diese Freudsche
Sehnsucht gibt es nicht mehr, es ist Endstation
ja,
Kot.
Das machen wir.
Danke,
und diese Freudsche Analyse, die sparen wir uns jetzt. Also ich finde, dass Sehnsucht ein positives Gefühl ist, weil es eben, wie du es schon sagst, mit der Neugier zusammenhängt. Und für mich ist das nicht die Sehnsucht nach was, was ich nicht haben kann, sondern die Sehnsucht ist die Triebfeder, meine aktiv zu werden sozusagen. Mhm. Also die Sehnsucht soll gefälligst natürlich erfüllt werden. Mhm. Und erfüllte Sehnsucht ist ja Masochismus. Das würde ich gar nicht so machen.
Na, für mich ist es halt so ein Ding mit Destination Addiction. Ne? Also diese Vorstellung, was wir alle haben, was wir auch ständig irgendwie, also woran viele von uns leiden, dass man das Gefühl hat, wenn ich erst das und das habe, wenn ich erst das und das bin, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich die Figur habe, die ich möchte, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich den Mann habe, den ich möchte, den Beruf habe, die Karriere, wenn mich genug Leute kennen, wenn ich genug Follower habe, dann bin ich glücklich. Und das ist ja immer so ein bisschen die Abwendung vom, wenn das nicht im Hier und Jetzt ist, dann habe ich das Gefühl, das ist außerhalb von dem, was eigentlich momentan wichtig ist. Klar, also das heißt nicht, dass man keine Ziele haben soll im Leben oder dass man nicht auf Dinge zuarbeitet oder sich nach Dingen sehnt. Aber dieses ständige in die Zukunft projizieren und das Glück in die Zukunft projizieren, hat ja oft zur Folge, dass man im Hier und Jetzt dann nicht da ist und präsent ist und das nicht genießt und das nicht wertschätzt, genau, was man hat. Und das ist ein bisschen was ich mir versuche abzutrainieren. Deswegen versuche ich diese.
Okay, ich verstehe den Ansatz.
Ja.
Aber diese Sehnsucht ist doch eigentlich dann leicht umzusetzen. Also wenigstens die Sachen, nach denen ich mich sehne, die setze ich dann auch um. Nicht?
Ich weiß, also das ist ja dann so pragmatische Sehnsucht.
Ja, also was weiß ich.
Hanseatische Sehnsucht.
Kölner Karneval.
Ich will, ja,
das
so
kann
genau.
Ich machen, da fahre ich dann hin.
Ja, genau.
Bums.
Machbare,
okay.
Das sind so machbare Sachen. Ich sehne mich nicht nach etwas, was ich nicht erreichen kann, weil dafür bin ich höchstwahrscheinlich zu pragmatisch.
Hanseatisch.
Ja. Und die Sachen, nach denen ich mich sehne, sind immer Sachen, die ich dann irgendwie erreiche. Zum Beispiel, früher habe ich meine Wohnung immer umgestellt, weil ich nicht dauernd umziehen wollte, aber ich wollte immer irgendwie was Neues haben. Jetzt ist das auch vielleicht eine Sehnsucht nach Veränderung und nach etwas Neuem im Leben oder ein anderes Leben oder wie auch immer. Oder die Tatjana überhaupt ist ja auch eine Variante meiner Persönlichkeit.
Sehnsucht nach Billigkeit.
Die Sehnsucht nach, nein, die Sehnsucht nach, das war ganz klar, das kam, als ich unsichtbar wurde als Mann in der Szene und dann hat mich Tatjana wieder sichtbar gemacht und das war eine Sehnsucht nach gesehen werden, gehört werden und das.
Aber auch ein bisschen Sehnsucht, aus, also Befreiung auch aus deiner doch sehr ne, hanseatischen Hülle, so was du dir erlaubst als, als Mann. Da ist ja Tatjana schon, die ist ja schon ein bisschen wilder.
Vielleicht ist sie also auch Tatjana ist nicht wilder, Tatjana ist, ist ja sogar langweiliger. Ich habe ja nie zum Beispiel Sex als Tatjana, nie.
Nee, ich meine,
es gibt ja auch viele schöne Dinge, die nicht Sex sind, bei denen man sich nicht langweilt.
Nee, aber
ja.
wie du in den Club reinläufst, wie du mit Leuten interagierst.
Genau, man ist viel selbstbewusster, also ich zumindest war dann
Post.
Genau, total.
Die vormachst
dicke Show, ich bin hier der Superstar und ihr habt gefälligst alle zu gehorchen. Das ist Tatjana und das ist auch nicht so ich und deswegen ist es eine Sehnsucht nach einer anderen Persönlichkeit, die ich damit ausleben kann, so gesehen, ja. Also das sind so Sehnsüchte, die erfülle ich mir dann einfach fertig aus.
Das ist ganz faszinierend, weil für mich ist Sehnsucht immer davon bestimmt, etwas nicht zu bekommen.
Same.
Ach, witzig.
Also ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, Dinge, die ich erreichen kann, als sehnsüchtiges Objekt in meinem Leben zu installieren, sondern
das macht das Leben aber einfacher.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht notwendigerweise, weil wenn man das sehnsüchtige Objekt jetzt mal als die Karotte betrachtet, der man permanent hinterherrennt, die einem vor der Nase hängt und die man einfach nie erreicht, dann kann das ja auch ein sehr starker Antrieb im Leben sein.
Ja,
stimmt. Und für mich ist Sehnsucht einfach ein Teil von der Weg ist das Ziel. Mhm. Also dieses, ich habe keinen Destination Envy bei anderen Leuten, weil dieses Gefühl, dieser Wunsch danach anzukommen irgendwo im Leben inzwischen bei mir durch das Gefühl ersetzt worden ist, möglichst viel Spaß auf dem Weg nach nirgendwo zu haben.
Aber wo hast du denn Sehnsüchte? Also was sind denn deine Sehnsüchte?
Naja, also jetzt, irgendwie die Sehnsucht danach nochmal 24 zu sein und dann irgendwie, keine Ahnung.
Tatjana sagt, das ist machbar.
Nochmal 24
für
zu
Tatjana
sein und
ist es machbar.
Mit 27 einen brillanten Roman auf den Markt zu werfen, den dann alle lieben. Oder die Sehnsucht danach, die Person zu finden, die einen vervollkommnet. Oder von jemand anderem geliebt zu werden, wie man sich selbst lieben kann, ab einem gewissen Alter, meiner Meinung nach. Das sind so, ich glaube, Sehnsucht ist immer mein Gradmesser für meine eigene Kompromissfähigkeit. Irgendwie, wie weit entfernt kann ich von meinem Wunschziel sein und trotzdem glücklich sein, ist auch ein Gradmesser für meine Lebensfähigkeit, um ehrlich zu sein. Also, und das heißt nicht, dass ich jetzt permanent vor mich hin leide oder irgendwie sowas. So ist es nicht, sondern einfach zu sagen, you're fine, girl. Stop torturing yourself. You're fine. Und so dieses die Sehnsüchte ins Innen zu verlagern statt ins Außen und zu sagen, irgendwie, ich warte jetzt nicht mehr darauf, dass mich irgendjemand vervollkommnet, sondern versuche jemanden so zu lieben, dass sich das gut anfühlt und mich so lieben zu lassen, dass sich das gut anfühlt. Oder ich gucke mir meine Karriere jetzt mal daraufhin an, ob ich damit zufrieden bin, was bei meiner Arbeit rauskommt und nicht daraufhin, wie andere Leute das finden. Also das ist schon, das hat mich so, bis ich Mitte 30 war, doch intensiv beschäftigt.
Sehr, aber das ist ein bisschen auch das, was ich meine, dass ich versuche, dieses Streben nach den nicht erreichbaren Dingen, das soll da sein als Streben, aber nicht als etwas, das mich emotional so unter Druck setzt, dass ich das hier, was ich habe, was ich erreicht habe, was ich bewirke, nicht als das sehen kann, was es ist, nämlich wertvoll. So.
Genau.
Ja. Sollen wir hier mal einen kleinen Schwenker machen zu unserem Spoiler-Alert, bevor wir jetzt hier noch tiefer einsteigen? Shall we do that?
Ja.
Gorgeous. Wir haben uns als Spoiler-Alert überlegt für diese Folge.
Also wir beide, meint Barbie. Nein. Sie und Paul.
Nein, wir haben das in die Gruppe geteilt und gefragt, ob das als Spoiler-Alert gut ist. Und Tatjana hat es mal wieder überlesen und tut jetzt so, als würde sie es zum ersten Mal hören. Wir hatten das absolut über ihren Kopf hinweg entschieden.
Ja.
Wir reden über Euphoria. Die Serie, die ja gerade überall in aller Munde ist. Paul, sag doch mal was zu Euphoria. Do you like it?
What's going on? Yeah, I love it. Aber ich bin auch einer derjenigen, der das schon seit anderthalb Jahren liebt, weil ich ich renne seit einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr durch die Welt und versuche das anzupreisen und immer zu sagen, that's like the greatest television you have ever seen. so wie ich dann immer bin, irgendwie, ich ertränke meine Empfehlungen in Superlativen und hoffe, dass andere Leute das dann schmackhaft finden.
Diese Show wird dein Leben verändern,
und,
Barbie.
Und bin damit aber so für ein gutes Jahr irgendwie auf relativ taube Ohren gestoßen. Das hat sich erst geändert, als Zendaya, die Hauptdarstellerin dieser Serie, die großartige Zendaya, muss ich dazu mal sagen, in einem anderen medialen Meilenstein des letzten Jahres mitgespielt hat, nämlich die weibliche Hauptrolle in Dune hatte. Und da haben Leute angefangen nachzuforschen, wer diese Frau ist. Die ist toll, die ist aber auch schon so lange ein Star, dass sie sich, glaube ich, nicht mehr daran erinnern kann, dass es nicht so war.
War die
halt
nicht auch ein Disney Girl?
Die war ein Disney Girl und zwar ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Disney Girl und ist aber im Gegensatz zu anderen Disney, also irgendwie so Leute wie Justin Timberlake waren ja auch Disney und Britney war Disney,
Christina,
und so. Christina, Ariana waren alle Disney.
Lindsay
auch. Zendaya ist die Meryl Streep unter diesen Figuren, würde ich jetzt mal sagen.
Tatjana schnauft.
Weil die eine unfassbar talentierte Schauspielerin ist.
Ja.
Für Leute, die nur die Klatschpresse lesen, sie ist außerdem ja auch die Freundin von Spider-Man. Also vom aktuellen Spider-Man.
Das ist Tom Holland, ne?
Von Tom Holland, ja. Genau. Und Euphoria ist eine Serie, die auf einer israelischen Miniserie von 2012 basiert und erzählt die Geschichte eines 16- oder 17-jährigen Mädchens, das von Zendaya gespielt wird und wird am Anfang, und am Anfang der ersten Staffel kommt Fräulein aus dem Drogenentzug. Und jetzt kann Barbie weiter.
Na, ich will auch kurz noch, wir müssen das jetzt hier nicht wahnsinnig ausdehnen, dass Tatjana nicht das Nachsehen hat. Für mich war es nur auch das, also Euphoria tauchte auf meiner Bildfläche auf durch Make-ups tatsächlich, weil die Make-ups sehr schnell viral gingen. Also ganz viele Make-up-Gurus, denen ich folge, deren Videos ich gucke bei YouTube, haben plötzlich angefangen, über Euphoria zu reden und die Looks nachzuschminken und so. Und ich dachte, okay, wow, das habe ich im Fernsehen so noch nie gesehen. Warum hat diese Serie, die ja irgendwie für mich klang wie 90-210 Highschool-Kids, die Drogen nehmen und Sex haben, in unsere Zeit übersetzt. Warum haben die alle so wilde Make-ups an? I don't get it. Und hat mich aber auch nicht bemüßigt, befühlen, danach zu gucken, weil ich ja dachte, das ist eine Highschool-Serie, what do I care? Und hatte aber die Looks schon im Kopf und dann irgendwann jetzt auch durch das Zendaya-Ding und die zweite Staffel dachte ich dann, okay, ich schaue dann doch mal rein. Ja, und das ist eine kleine Stadt, eine relativ kleine Stadt in der Nähe von L.A., würde ich denken. Da bin ich nicht so richtig im Thema.
Ja, irgendwo im amerikanischen Westen.
So. California. Und es sind eine Gruppe von Kids, die sind, ich würde denken, 16, 17, 18 so um den Dreh, Highschool.
Sie sind im vorletzten und letzten Jahr der Highschool, also so in dem Alter.
Ja. Die da eben so ihrem Leben nachgehen. Rue ist eben gerade aus dem Rehab raus. Dann haben wir haben Fez, den Drogendealer, der mit seinem kleinen Ashtray, den er unter seine Fittiche genommen hat, aus so einem total kaputten Drogenhälter, der ist bei seiner Großmutter groß geworden, die auch selber Drogendealerin war und ist mit Knarren auf dem Schoß und Drogengeld im Kofferraum groß geworden quasi und führt jetzt das Business mehr oder weniger weiter, während sie am Ventilator an der Beatmungsgeschichte im Schlafzimmer liegt, die Großmutter. Dann haben wir mehrere Mädels, eine Dicke, eine Nymphomanin. Naja, es sind wirklich nicht nur Nymphomanin, aber verschiedene Mädels, die verschiedene.
Very sex positive.
Ja, das ganze Ding ist very sex positive. Aber die haben alle ihre Storylines. Manche werden angerissen und später wieder fallen gelassen. Andere sind in der ersten Staffel irgendwie wichtig, in der zweiten dann nicht mehr so oder umgedreht. Fakt ist aber, dass es insgesamt, es gibt, mein Lieblingscharakter ist Jules, ein Transmädchen. Und die Schreiber machen für mich halt alles richtig, wenn es zum Beispiel um den Trans-Charakter geht, weil die ist nie nur trans, die ist nicht gecastet worden.
Nein, dass sie trans ist, ist nicht die Geschichte.
Null. Und das ist ja das, was wir so oft monieren an anderen Serien oder an Filmen, dass auf Diversity geachtet wird, aber die Leute dann quasi nur das darstellen dürfen, wofür sie gecastet worden sind. Nämlich, du bist schwarz oder du bist behindert oder du bist eben dick. Eine Transfrau oder du bist dick. Und hier ist es so viel mehr. Und es ist, was ich auch wahnsinnig toll finde, ist, dass nicht ein einziges Mal ein wirklich schlimmer transphober Slur gefallen ist oder so. Es gibt eine Auseinandersetzung, wo dann Nate ihr auf den Kopf zusagt, irgendwie, I know what you are and it disgusts me, but that's it. So, es wird, man kann das gucken, ohne dass immer wieder die gleiche Traumascheiße heraufbeschworen wird und einem das wieder präsentiert wird. Ja, so sieht dich die Welt, so musst du dich sehen. Das passiert da nicht und das finde ich sensationell. Ich habe mit der ersten Staffel ein bisschen ein Problem gehabt, weil Zendayas Drogensucht, also Ruths Drogensucht und auch das, was die anderen Mädchen da an Drogen nehmen, oft so nonchalant erzählt wird und ein bisschen glamorized auch so. Wir sind auf dem Karneval und wir nehmen Molly und oh, es ist fun. Das fand ich ein bisschen problematisch, weil ich ja selber auch aus einer Zeit komme, wo ich massiv solche Filme und Serien geschaut habe und das auch immer cool fand, Drogen zu nehmen. Und natürlich kann man da eine Herleitung auch herstellen. Das war dann in der zweiten Staffel, fünfte Folge vorbei, wo wir Zendaya bei ihrem Entzug zusehen können und beim Ausrasten, wie sie ihre Wohnung auseinander nimmt, wie sie ihre Mutter und ihre Schwester beschimpft und bedroht und das und dann durch diese Stadt da humpelt im Versuch, noch mehr Drogen zu bekommen. Sie ist opioidabhängig in dem Moment. Und das hat das für mich alles sehr relativiert. Ich fand das eine irrsinnig gute Folge. Ich fand, das hat sie irrsinnig gut gespielt. Ne? Also wirklich, wirklich.
Wie gesagt, ich kann die Frau
unfassbar nur loben. Gut. Ja, und es hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt hier Schluss. Tatjana ist auch schon.
Ich wollte noch zwei Sätze dazu sagen. Das, was faszinierend ist an der Serie, sind nicht nur die Make-up, sondern wie allgemein mit Popkultur erzählt wird. Also, dass Musik, Kostüme, Kameraführung, all das, womit man popkulturell anschließen und arbeiten kann, die Figuren unglaublich bereichert und dass nichts dazu da ist, einfach nur Schockeffekte oder Glamour zu setzen, sondern dass das Ganze ein erzählerisches Mittel ist. Und ja, ich kann das nicht allen empfehlen, weil ich glaube, da ist für die einen oder anderen sind da auch Trigger-Sachen dabei. Aber für Leute, die mal verstehen wollen, in welcher Welt 16-, 17-Jährige glauben zu leben heutzutage, ist das, glaube ich, eine ganz gute Serie.
Also besser als Elite?
Definitiv.
Oh mein Gott,
yes. Ist auch was völlig, also im Vergleich mit Euphoria ist Elite furchtbar altmodisch.
Ja, es ist irrsinnig modern. Euphoria ist wirklich irrsinnig modern und wirklich toll. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Okay. Ich habe in jeder Folge geweint, ich habe in jeder Folge wahnsinnig gelacht. Ich habe gerade beim Staffelfinale, die letzten zwei Folgen, sehr viel Freude empfunden bei diesem Theaterstück. Ich habe sie irrsinnig dafür gefeiert, dass sie das so inszeniert hat, ja. Too much now, weil Tatjana nicht mitreden kann, ist das auch doof. Wir kommen jetzt zu unseren Sehnsuchtsfilmen. Ja. Tatjana, fang du doch mal an, du hast so lange nichts gesagt.
Weil ich habe nur einen Film. Paul hat mindestens zwei.
Ich habe auch zwei.
Wenn wir nicht wollen, dass Paul seine ganzen Filme nachher im letzten Drittel, was ungefähr dreiviertel Stunde dauern würde, auf einmal erzählt,
en bloc,
dann müsste er jetzt anfangen.
Dann fange ich einfach mal. Wir machen das ja selten, weil wir eher dazu neigen, uns mit älterem Filmmaterial auseinanderzusetzen, weil wir ja auch unseren Bildungsauftrag erfüllen wollen.
Da hast du so recht.
Ich spreche jetzt trotzdem mal eine sehr deutliche Empfehlung für einen Film aus, der in Deutschland, auf den ich seit zwei Jahren warte, weil ich weiß, dass es ihn geben wird und ihn auch vor einem Jahr schon auf einem Festival gesehen habe und seitdem großartig finde und immer denke, wann kommt er denn in Deutschland? Ich dachte immer, der kriegt einen großen Kinostart, weil er auch eine ganze Reihe von Stars mitbringt. Das ist nicht passiert. sondern er ist jetzt auf Amazon Prime zu leihen, soweit ich weiß, für den Moment nur in Englisch. Das kann sich aber, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, schon geändert haben. Der Film, über den ich rede, heißt The World to Come und ist die lesbische Antwort auf Brokeback Mountain. Es ist ein großes Western-Drama über zwei Frauen im amerikanischen, nicht ganz so wilden Westen, weil es auch zu einer anderen Zeit spielt als Brokeback Mountain, nämlich 1850. Wir begegnen am Anfang einem Ehepaar, das nicht in der Prärie, sondern einfach auf einer Farm im amerikanischen Nirgendwo, auch irgendwo im Wald wohnt. Die heißen Abigail und Dyer und haben gerade ihr Kind verloren, eine kleine Tochter, die nur 4 geworden ist und dann gestorben ist. Abigail möchte seitdem nicht mehr mit ihrem Mann schlafen, weil sie es nicht mehr riskieren möchte, noch ein weiteres Kind zu bekommen. Das führt zu Problemen in dieser Beziehung. Dass das vielleicht ganz andere Gründe hat, wird sehr schnell klar, als ein weiteres Ehepaar in die oder auf die Nachbarsfarm zieht und die mietet. Die Frau dieses Paares heißt Tally und der Mann heißt Finney. Und Tally und Abigail werden über kurz oder lang, der Film hat eine sehr elegante Art, mit Zeit umzugehen, weil das Ganze auf dem Tagebuch von Abigail basiert und immer genau sagt, welches Datum gerade ist und was da gerade passiert. Der Film erzählt eine Geschichte, die ungefähr 1,5 Jahre lang ist. Diese beiden Frauen beginnen eine Freundschaft, die intensiviert wird. Es wird sehr viel mit dem inneren Monolog von Abigail gearbeitet, die uns immer genau erzählt, weil sie das in ihr Tagebuch schreibt, was sie gerade empfindet und wie das eigentlich ist. Und aus dieser Freundschaft wird unter Beobachtung dieser beiden Männer sehr schnell, also innerhalb für die damaligen Verhältnisse sehr schnell, nämlich innerhalb von 9 Monaten, eine intensive Liebesbeziehung zwischen diesen beiden Frauen, die aber weiter beide verheiratet sind. Und je intensiver diese Beziehung wird, sich auch immer stärker weigern, Intimität mit ihren jeweiligen Männern zu haben. Das Schauspielerensemble dieses Films, das vor allem aus diesen 4 Personen besteht, ist Catherine Waterston, die eine fantastische Schauspielerin ist, aber vor allem im Moment dadurch berühmt ist, dass sie die Hauptrolle in Tierwesen, also der neuen J.K. Rowling-Verfilmung, spielt. Tally, die eine der schönsten Lesben der Filmgeschichte ist, meiner Meinung nach, wird von der fantastischen und Vanessa Kirby gespielt, die wir alle lieben als Princess Margaret in The Crown.
Ja, die ist gut.
Und die beiden Männer sind Casey Affleck und Christopher Abbott. Casey Affleck hat für Manchester by the Sea einen Oscar gewonnen. Christopher Abbott ist in Europa noch nicht so wahnsinnig bekannt, ist in Amerika aber vor allem deswegen berühmt, weil er für sehr lange Zeit eine der weiblichen Hauptrollen in Girls gespielt hat. Diese 4...
Eine der weiblichen Hauptrollen?
Eine der männlichen Hauptrollen, Entschuldigung.
Ach, schade.
Diese 4 Menschen und diese 4 Schauspieler begeben sich mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, mitten in diese Zeit. Die haben auch alle gelernt, wie man auf einer Farm Dinge tut. Also man sieht ihnen beim Handarbeiten zu, man sieht ihnen beim Kühemelken zu, man sieht diese sehr karge, sehr anstrengende, sehr arbeitsame Gegend, in der die da leben. Es wird auch, wir fangen im Winter an und es ist irgendwann dann wieder Winter und es ist irgendwann dann auch wieder Sommer. Und im zweiten Sommer dieser Beziehung verschwindet Tally auf einmal mit ihrem Mann und zieht woanders hin. Der Mann hat nämlich ein dringendes Bedürfnis, mal wieder Sex mit seiner Frau zu haben und erinnert sie permanent daran, dass sie eheliche Pflichten hat.
Wussten die Männer, dass die beiden Frauen ein Verhältnis haben?
Ich glaube, sie haben das vermutet. Das Spannende an diesem Film ist, dass der Film auf eine Art und Weise erzählt ist und dass die Sprache in diesem Film auf eine Art und Weise benutzt wird, die im Gegensatz zu Brokeback Mountain, wo es schon einen gesellschaftlichen Begriff davon gab, was das ist, was diese beiden Männer in Brokeback Mountain da miteinander tun, hier von zwei Figuren erzählt wird, die nie sagen, dass sie lesbisch sind und die zwar sagen, dass sie sich lieben und die sich auch ganz klar begehren und die zwischen denen es auch eine oder zwei tolle, wirklich wunderbare, sehr nicht male gays gefilmte Sexszenen gibt, die ja aber keinen Begriff dafür ihre Andersartigkeit haben, die das nicht qualifizieren können, die nicht sagen können, ich bin lesbisch und deswegen muss ich jetzt Folgendes tun, sondern die einfach nur mit ihren eigenen Gefühlen füreinander und mit ihren sich verändernden Gefühlen für ihre Ehemänner konfrontiert sind und dem Ganzen keine wirkliche Sprache zur Seite stellen können, mit dem sie da, sondern das macht es für mich für die Sehnsuchtsfolge so passend, weil diese beiden Männer reagieren auch sehr unterschiedlich auf das, was zwischen diesen beiden Frauen vorgeht. Dyer ist so gespalten, weil er auf der einen Seite sehr froh darüber ist, dass Abigail nach dem Tod seiner Tochter wieder positive Gefühle hat, aber natürlich auch sehr enttäuscht davon, dass sie nicht für ihn sind. Und Tullys Mann ist komplett entsetzt darüber, was da gerade passiert ist, entsetzt darüber, was er nicht bekommt, und der Film hat auch kein Happy End in dem Sinne, sondern der Film hat ein wenig überraschendes Ende, auf das alles zuläuft, das aber so erzählt wird, dass es einen trotzdem in Mark und Bein trifft, also mich jedenfalls. Und das Faszinierende daran ist, dass das was ist, was ich so in der Filmlandschaft überhaupt nicht kenne. Also es gibt diese ganzen Fingersmith und Mr. Jack und so, diese ganzen BBC-Romantisierungen von lesbischer Sexualität, die ja auch oft auf Sarah Winters Romanen basieren, und die das Ganze, und das hier ist halt echt handfest. Also das sind vier hart arbeitende Menschen, die zusätzlich emotionale Verwicklungen haben. Diese beiden Frauen sind nebenbei wunderschön, nicht nur jede für sich, sondern auch als Paar. Es sind halt vier großartige Schauspieler, die sehr maulfaule Figuren haben, die sie mit viel Körperlichkeit und viel echtem Schauspiel unterfüttern müssen. Nochmal, der Film heißt The World to Come und ist jetzt zu leihen und ich kann den wirklich nur empfehlen. Er ist auch von einer Frau gemacht, die Frau heißt Mona Fastwald. Ich hatte vorher auch noch nie von ihr gehört.
Zwei-Wort-Karte Western mit queeren Inhalt. Wir freuen uns ja auch auf The Power of the Dog oder wie der heißt.
Genau.
Den es ja, glaube ich, schon gibt auf Netflix.
Den gibt es schon. Der ist inzwischen für 12 Oscars nominiert. Ja, also
12 zu viel, aber ist in meiner Meinung.
Ja, das ist das schön, ist dass wir das nochmal gesagt haben.
Ja. Insofern bin ich gespannt auf diesen
so,
Film.
Und zum Thema Sehnsucht noch zu so viel. Das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich die Sehnsucht danach, dass da jemand kommt, der einen auf Dauer oder für begrenzte Zeit vervollkommnet und zu einem besseren Menschen macht und dass das Glück von außen kommt und sich auf einen draufsetzt und sagt, da bin ich.
Which it never does.
Which it never does forever. Aber diese beiden Frauen sind für begrenzte Zeit schon sehr glücklich miteinander. Und wenn das nicht so sichtbar gemacht werden würde durch diese beiden fantastischen Schauspielerinnen, würde man am Ende auch nicht so leiden.
Ich habe ja früher immer, vielleicht war das meine Definition von Sehnsucht auch, dass ich so, als ich so 16, 17 war, war ich ja jahrelang unglücklich verliebt.
Sag bloß.
Ja, auch. In den gleichen.
Ja, ja.
Immer in den gleichen.
Ja, ja.
Ich nannte ihn das Tier, weil er so hohe Wangenknochen hatte und so toll aussah. Alle sagten immer, hä, so ein Biafra-Kind, so ein verhungertes, wie kannst du auf den stehen? Den fanden sie ganz schlimm. Ich fand ihn ganz toll. Ja, und ich war mindestens 4 Jahre in den verliebt, glaube ich. Und das war dann auch ja, so eine unerfüllbare Sehnsucht. Und natürlich habe ich ihn nie gekriegt. Ich musste einmal sogar in so einem umgebauten Duschraum von John Neumeier, da gab es in Hamburg so eine Schwulendisco in den Räumen vom Ballett, mal eine Zeit lang, da hat er sich da durchpimpern lassen und ich stand daneben und dachte, ja toll. Und so. Und vielleicht hat mich das davon abgebracht, nach diese unerfüllbare Sehnsucht, die habe ich mir dann, glaube ich, abgeschminkt, weil es macht einen ja wirklich nur fertig. Also mich hat es fertig gemacht.
Das ist eigentlich der Grund, warum ich so eine Filme nicht mehr gucke, weil ich genau das nicht mehr fühlen will, weil ich dieses Gefühl zu gut kenne und dieses Sehnen nach etwas, das ich niemals haben kann, ne? Internatskind.
Ja.
Und der einzige Mann, in den ich mich verlieben konnte, da war, ne, ein heterosexueller Supertyp, irgendwie quasi der, wenn man es jetzt so amerikanisch Highschool-mäßig erzählen wollen würde, der Star-Quarterback, und alle Mädels waren in den verliebt und wir waren in der gleichen Familie, so hieß es ja bei uns, in der gleichen Wohngruppe. Und ich habe den Boden angebetet, auf dem der gegangen ist. Ich habe jede Nacht irgendwie nur an den gedacht. Ich habe jedes Mal, wenn ich neben ihm saß, habe ich mir eingebildet, dass er meine Blicke erwidert. Mhm. Und ne, dieses Gefühl will ich halt nie wieder haben, weil ich weiß, wie wahnsinnig toxisch das für mich war und für meinen.
Er hat deine Blicke wahrscheinlich auch erwidert, aber dahinter war halt nur um.
Nö, also der hat, ne, der war der Weiberheld da und klar, die fanden ihn alle super und der ist kein schlechter Mensch gewesen. Der hat jetzt mich nicht Dinge hoffen lassen, die nicht passieren. Aber der hat dann schon, ich habe dann halt natürlich auch so Fragen gestellt, würdest du dir jemals von einem Mann einblasen lassen und so? Und er sagt, ja, auch wenn ich
betrunken. So romantisch wie du bist. Ach, ne?
Ich bin ja auch, also und so. Ich rede ja gerne über Sex. Da habe ich gesagt, ach naja, wenn ich betrunken genug bin, warum nicht? Und so zwinker.
Dann hast du die Flasche Wodka geholt.
But it never happened. Und ich war halt immer auf dem Sprungbrett quasi zur, na, heute, was soll ich mal? Und so. And it never did. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich diese Liebesfilme, wo ich weiß, dass das Thema ist, dass ich vermeide, die zu gucken, weil ich dieses Gefühl halt nicht mehr fühlen will.
Ja, guck, und das ist bei mir genau das Gegenteil. Deswegen liebe ich diese Filme, weil sie bei mir das Ventil sind, da nochmal alles rauszulassen. Mhm. Also Sehnsucht ist ja zum Beispiel, habe ich ja schon 100-mal gesagt, Dr. Zhivago könnte ich ja dauernd gucken. Ist ja auch so ein Sehnsuchtsfilm, aber vor allen Dingen die Musik, da könnte ich ja nur losheulen, wenn ich nur die Musik höre. Mhm. Die symbolisiert für mich total Sehnsucht. Und sowas liebe ich dann im Film und dann ist aber auch gut, wenn der Film zu Ende ist, dann habe ich mich da ausgeheult und dann geht's wieder normal weiter. Mhm. Oder dieses Bild, wie heißt der, Caspar David Friedrich, Wanderer,
ne,
diese blöde Postkarte da, kennt ja jeder,
wie der
da irgendwie, ja genau, in Rügen, der auf dem Felsen steht, das ist für mich auch so eine Sehnsucht.
Ist eher Fernweh für mich.
Ja, das ist so diese Variante von Sehnsucht. Das passt da alles mit rein. Das mag ich gerne in Medien, aber in meinem eigenen Leben ist es irgendwie, habe ich es höchstwahrscheinlich abgewürgt und tot.
Das ist doch alles kurz tot Maler.
Geknebelt.
Das ist doch alles Quatsch.
Da hat mir denn höchstwahrscheinlich doch Denver Clan geholfen, die Welt ein bisschen realistischer zu sehen.
Ich finde den Satz, da hat mir Denver Clan geholfen, die Welt ein bisschen realistischer zu sehen, schön, aber ansatzweise problematisch.
Nein, schön ist der.
Das wäre ein T-Shirt, wenn es nicht so lang wäre.
Wow. Doch. Das ist so.
Ja.
Aber gut, und jetzt nochmal ein Sprung in die Sehnsucht nach einem anderen Leben oder nach einem anderen Leben.
Soll ich nicht erst einen machen?
Ja,
weil bist du in der Mitte und dann kommen von Paul und mir nochmal zwei.
Ich wollte eigentlich nur überleiten zu deinem Film. Jetzt also der Sprung.
Jetzt der Sprung zur Barbie, da lege ich meine Notizen wieder weg.
Sich eben Schokokrosse in der Zeit.
Süß. Ich habe es ja gerade schon gesagt, für mich ist das ein Grund, warum ich solche Filme nicht gucke und warum ich damals auch deswegen Brokeback Mountain gemieden habe, wie das Feuer, weil ich dachte, ja voll. Weil ich dachte, das tue ich mir nicht an.
Ja.
So, ich werde keinen Film über Herzschmerz, Cowboys in Love schauen, weil ich das nicht fühlen will. Und dann hat es mich natürlich auch genervt, dass der Hype da war. Das ist ja bei mir immer so. Wenn der Hype so groß ist, möchte ich meistens nicht. Dann dauert es, bis ich mich dran wage. Und dann waren nur noch alle Leute um mich rum so peinlich verliebt in diese Darsteller. Und es war immer nur, oh Jakey, oh Heath, Und alle sind sie in ihren Cowboy, wir zwei alleine auf dem Berg Fantasien untergegangen, ohne irgendwie den Film an sich zu verstehen, hatte ich das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ohne ihn gesehen zu haben, es geht um andere Dinge als darum, wie attraktiv Cowboys sind.
Pimpern.
Aber hey, und jetzt haben wir, als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, haben wir die neue geplant und als wir dann gesagt haben, es geht um Sehnsucht und dann schmiss Tatjana, glaube ich, in den Raum, naja, dann muss jemand Brokeback Mountain machen, dann sage ich, habe ich nie gesehen. Und beide so, okay, dann musst du den jetzt schauen, das ist das Experiment. And I did. So, ich habe mich hingesetzt und habe den Film angeschmissen. Kurz zum, zum Drumrum. Der Film ist von 2005. Regisseur Ang Lee, natürlich ein riesengroßer, toller Regisseur. Basiert auf einem Buch von Annie Proulx. Gorgeous, thank you. Und ja, spielt 1963 in Wyoming, da fängt's an. Die beiden Hauptdarsteller sind Jake Gyllenhaal und Heath Ledger, die, naja, beide Cowboys aus gebrochenen Elternhäusern, wahnsinnig homophobe Väter, der eine ist schon tot, der andere lebt noch. So, die verdingen sich, weil sie nur durch die Dörfer tingeln und sonst nichts zu tun haben und keine Berufe haben so richtig, verdingen sich bei so einem Schafsgroßbesitzer als die Cowboys, die die Viecher quasi über den Sommer hoch auf die Berge treiben und da bewachen, während die da grasen, um sie dann wieder runterzubringen nach ein paar Monaten und müssen halt in der Zeit da oben leben und zelten. Der eine soll im Camp bleiben und kochen, während der andere oben bei den Schafen pennt nachts, damit da keiner abhauen. So, und die kennen sich vorher nicht und ne, der Film fängt schon so an, dass, also ja, man trägt halt Cowboyhüte, das wird auch immer als Accessoire benutzt, damit man sich nicht in die Augen blicken muss. Es ist immer so ein bisschen so, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Und ich habe, also ich schreibe ja, wenn ich diese Filme gucke und mich vorbereite, ich schreibe quasi meine Gedanken mit in Realtime, während ich gucke. Und die erste Seite ist, spiegelt genau meine Einstellung wieder, die ich zu dem Film vorher hatte. Also es ist, ich bin nur genervt eigentlich auf der ersten Seite. Es steht, die Kamera spielt sehr mit der Darstellung des in Anführungsstrichen naturbelassenen Mannes. Harte Schale, weicher Kern, wir reden nicht viel, haben aber wahnsinnig tiefe Emotionen. Der eine ist der Sensible und mit den prüfenden Blicken aus traurigen Augen und der andere ist irgendwie so der Toxic-Maskuline-Type, ne, der ist ein bisschen draufgängerischer und so, bla bla bla. Und ich bin total genervt und dann irgendwann unten steht dann der Satz, ich habe offensichtlich ein Problem. da wurde es mir dann klar, also ich bin sehr vorbelastet in diesen Film reingegangen, wollte ihm keine Chance geben und dann irgendwann wurde mir klar, okay, offensichtlich trage ich hier mehr rum mit mir, als das nötig wäre. So, meine eigene Betrachtung dann mal zur Seite geschoben und habe dann den Film weitergeschaut. Ja, er ist sehr, sehr schön. Es gibt sehr schöne Liebesszenen dann, als sie sich dann endlich mal trauen, angesoffen, wie man natürlich sein muss, wenn man das als heterosexueller Mann in Anführungsstrichen zulassen wir 1963, haben sie dann endlich mal Sex miteinander und das ist dann auch irgendwie, also die erste Nacht ist dann nicht so geil, die zweite ist dann schön und dann passiert halt das, was natürlich passieren muss, also sie müssen wieder vom Berg runter und es hat auch jemand gesehen, dass sie sich lieben, also es loomt immer so über dem Ganzen, loomt immer die Gefahr, entdeckt zu werden, die für den einen eine größere Gefahr darstellt und wichtiger ist als für den anderen. Ennis und Jack sind die beiden Jungen, also Ennis wird gespielt von Heath Ledger, Jack ist Jake Gyllenhaal, Jack ist so ein bisschen der offenere, draufgängerischere Typ, der auch in seiner Sexualität ein bisschen freier ist als der andere, also der ist auch bereit, sich das dann bei anderen Männern zu holen und so und leidet nicht ganz so sehr darunter wie Ennis, der halt tatsächlich, also ne, wenn wir jetzt nochmal die Schlagwörter toxische Maskulinität benutzen wollen oder internalisierte Homophobie, ein Paradebeispiel dafür ist. Was aber, wenn man die Geschichte eben da sieht, wo sie erzählt wird, nämlich 1963, auch total Sinn macht. Also da, ne, er erzählt auch noch, dass sein Vater ihn und seinen kleinen Bruder mal in dem Kaff, wo sie groß geworden sind, zu einer Leiche geschleppt hat von einem, es gab ein schwules Cowboy-Paar, was da gelebt hat, oder ein schwules Rancher-Paar, von denen man wusste, dass die schwul sind und der eine wurde dann eben gefunden, weil sie ihn an seinem Schwanz an ein Auto gebunden haben und damit so lange gefahren sind, bis das Ding abgerissen ist und der liegt dann da, die Leiche lag da verblutet und tot in einem Graben und der Vater hat die beiden dahin geschleppt, um ihm zu zeigen, guck, das ist das, was mit dir passiert, wenn du schwul bist und diese Prägung trägt Ennis mit sich rum, ganz klar und das ist auch der Grund, warum die beiden nie wirklich Glück erfahren, außer wenn sie zusammen sind. Jack bemüht sich über die Jahre immer wieder, also sie treffen sich immer nur auf diesem Berg, dazwischen liegen dann Pausen von am Anfang 4 Jahren, dann werden die Abstände sukzessive ein bisschen kürzer, aber und dazwischen haben sie halt ein normales Leben, sie haben Frauen, sie haben Kinder, sie versuchen irgendwie im normalen Leben zu bestehen und erfolgreich zu sein, aber wirklich Glück in Anführungsstrichen erfahren sie nur, wenn sie zusammen sind und dazwischen ist die Sehnsucht, so da ist die Sehnsucht nacheinander und die Sehnsucht nach ein bisschen Freiheit und so. Aber Jack forciert das immer wieder, Jack versucht immer wieder, der fantasiert davon, dass sie doch zusammen auf eine Ranch ziehen können, dass sie doch gemeinsam was machen können und dass sie doch ihre Kinder verlassen können, ihre Frauen verlassen können und einfach zusammen durchbrennen. Und Ennis ist halt der Realist, der das immer wieder abblockt und das von sich wegstößt, aber das macht er mit allem in seinem Leben, was irgendwie ihm zu nahe kommt. Ja. Die Geschichte geht so aus, ich will jetzt gar nicht, ich meine, wahrscheinlich haben ihn wirklich alle außer mir bis jetzt gesehen. Insofern ist der Spoiler-Alert hier wahrscheinlich auch zu viel, aber es geht über 20 Jahre, wird diese Geschichte erzählt, diese beiden Männer, wie sie eben älter werden, und der eine heiratet eben reich, der heiratet Anne Hathaway in einer Rolle in Texas und wird irgendwie so ein Mähdrescherverkäufer, so ein bisschen mit so großen aufgeklebten Veneers und ein bisschen schlecht gealtert. Und der andere bleibt halt der einsame, verkrachte Cowboy, der niemanden glücklich machen kann, der sich selber hasst und dieses mit sich herumgetragene Unglück auf alle Menschen überträgt, die ihm zu nahe kommen eigentlich. Alle leiden unter ihm. Und am Ende stirbt dann Jack. Die offizielle Version ist, ihm ist beim Autoreifenwechsel ist ihm was ins Gesicht geflogen und da ist er dann verblutet. Wir sehen aber, dass er eigentlich einem homophoben Hate-Crime zum Opfer gefallen ist und zu Tode geprügelt und getreten worden ist. Der Film lässt das offen, im Buch ist das relativ deutlich. Und ja, die Feinheiten mit dem Hemd und so, das will ich jetzt alles gar nicht erzählen, weil es ein bisschen Dings muss man noch offen lassen. Ich habe geweint. Ich habe den Film dann auch annehmen können als einen schönen Film. Bildverliebt, Engli und so, alles toll. Ich finde, zu Recht mit Oscar und so prämiert, darf alles. Ich muss ihn aber jetzt nicht ein zweites Mal gucken, honestly, weil ich diese Erzählvariante, I don't need to see it again. So, ist ein schöner Film. Ich kann jetzt auch sagen, ich habe ihn geschaut, muss ihn nicht nochmal gucken. Thank you.
Tatjana, möchtest du was sagen?
Ich kann nur kurz dazu sagen, dass ich ihn nicht nochmal gucken kann. Mhm.
Weil?
Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich fand gerade das, was du jetzt mit dem Hemd, die Szene hat mich getötet. Da habe ich, manchmal läuft einem ja so mal so eine Träne runter oder so, aber da musste ich richtig weinen und das ist ganz selten bei mir. Und das war so schrecklich. So traurig, hat mich auch so selber an so einen Verlust erinnert, den ich mal hatte und so. Also ganz, ganz, ganz genau abgeholt sozusagen in meinem innersten Unglück. Und ich fand den Film toll. Ich würde ihn aber nicht nochmal gucken, weil ich mich nicht traue sozusagen, weil ich mich nicht traue, das nochmal so zuzulassen. Also da bin ich dann doch schon Realist genug, dass ich sage, nee, gar nicht öffnen, diese Büchse der Pandora. Ja.
Ich hab ihn jetzt mindestens 5-mal oder 6-mal gesehen. Und habe den auch jedes Mal unter unterschiedlichen Vorzeichen gesehen, in unterschiedlichen Lebenssituationen und dann auch immer sehr unterschiedlich wahrgenommen. Diese beiden, also es ist kein Film, den man sich angucken sollte, wenn man sich gerade frisch getrennt hat. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. That's not a good idea. Don't do that to yourself. Aber es ist natürlich auch für jemanden, der sich mit Filmen beschäftigt und damit, wie Filme gemacht sind und mit Schauspielern beschäftigt und sich gerne anguckt, was Schauspieler, aber vor allem in diesem Film auch zwei brillante Schauspielerinnen so können, weil wir haben natürlich diese beiden Männer, die ihre Beziehung nicht gebacken kriegen und einer hat schon den, weil wir enden ja Mitte der 80er Jahre, also es ist ja keine allzu ferne Zeit, die da erzählt wird, also zumindest für Leute, die so alt sind wie wir. Wir enden weit nach Stonewall, also gäbe es schon die Möglichkeit, sich nochmal anders aufzustellen. Und das tun die beiden aber einfach nicht, weil der eine will und der andere sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil er sich nicht vorstellen kann, dieser Mann zu sein, der dieses Glück zulässt, das so ganz anders ist als das, was er glaubt sein zu müssen.
Ich glaube, also für Ennis, du redest von Ennis,
ja.
Für Ennis ist ja halt auch, für den ist halt Heimat so ein anderer Begriff. Ne? Der ist halt in diesem Kaff, wo er groß geworden ist, das ist die Welt, die er kennt, der war da nie draußen. Also nicht groß weit draußen, ne? Für den ist ja Texas schon eine Weltreise quasi. Also Jack lebt ja in Texas dann. Und die Vorstellung, da hinzufahren, das ist für ihn schon so, um Gottes Willen, ich kann noch niemals und so. Also der ist ja sehr verwurzelt auch mit diesem Konservativismus, mit dem er groß geworden ist. Und das Leben ist, wie es ist und es bleibt, wie es ist. Und es ist, ja, das, was wir gelernt haben, tragen wir weiter. Es ist ja in der letzten Szene im Film, gibt es ja dann diesen Hoffnungsschimmer, dass er, oder vorletzten Szene, dass er einmal nicht reagiert, wie er den ganzen Film reagiert hat, nämlich irgendwie ein schroffes Arschloch zu sein, alles von sich wegzustoßen, wo er dann ja sagt zur Hochzeit seiner Tochter, dass er da hinkommen will. Das ist ja, wo man dann sieht, ah, da ist jetzt ein Hoffnungsschimmer. Da ist ein
die übrigens von was, Kate Mara gespielt wird in einer ihrer
ganz frühen. Wir lieben Kate Mara, um Gottes
Willen. In ihrer ganz frühen Rolle, die schon da so wunderschön ist,
ja, dass man einfach nur
den Kiefer runterklappen möchte. Diese beiden Frauen, von denen eine Anne Hathaway ist, das ist das, was mich jetzt beim letzten Mal gucken an diesem Film so nochmal anders angefasst hat, weil die beiden zerstören ja nicht nur ihre eigenen Leben, alles sondern andere. Die beiden zerstören auch alle Leben um sich rum.
Also ich finde NSA Jack nicht so.
Der geht wenigstens zum Bumsen nach Mexiko.
Ja, und ich finde auch nicht, dass Jack das Leben von der Anne Hathaway darstellt, also von der Rolle, dass er das zerstört hat. Die ist ja halbwegs okay damit, irgendwie, wie es ist.
Naja.
Das wird nicht voll für sie gewesen sein, aber.
Weiß ich nicht. Ich sehe das anders. Sie hat
bestimmt andere Wünsche.
Ich sehe das anders, weil sagen wir mal, was Frau Hathaway da auch und was da auch mit Make-up gemacht wird bei Frau Hathaway. Frau Hathaway macht ja die umgedrehte Mertoy. Mhm. Also die ist ja zum Schluss so zugeschminkt und so maskenhaft und da sind Schichten und Schichten und Schichten hinter denen.
Das ist auch so die 80s.
Ja, aber das ist halt, ich gucke diese Figur halt an und sage, da ist jemand, der sich jeden Morgen sein Gesicht aufsetzen muss, damit es auch hält. Und ich finde, das ist ein filmisches Meisterwerk. Mhm. Ich finde, den sollte man als Queerling gesehen haben. Das ist auch irgendwie, Frau Prue sagt heute, sie wünschte, dieser Film wäre nie gedreht worden, weil Leute den Film missverstehen und halt zumindest kriegt sie die ganze Zeit, weil sie lebt in Montana, selber auf so einer Ranch am Ende der Welt, ist auch eine der fantastischen Kurzgeschichtenschreiberinnen der USA und sagt selber, dass das eine Geschichte über den amerikanischen Westen ist und dass es ein Anti-Western ist und dass es keine romantische Liebesgeschichte ist, sondern dass es eine Geschichte daran ist, wie Figuren, alle möglichen Figuren, an den Formen von Männlichkeit, die im Westen vorherrschend sind, scheitern. Weil das Scheitern in diesem Verständnis von Männlichkeit angelegt ist.
Ich habe irgendwo, wo habe ich es denn?
Also ich finde, die soll mal froh sein, dass sie dadurch den Film ihr Buch überhaupt nochmal wieder ordentlich verkauft hat.
Frau Prue hatte vorher den Pulitzer-Preis und den Penn Faulkner Award gewonnen. Die brauchte den Film wirklich nicht.
Okay, gut. Okay.
Also der ging es gut.
War schon
und der geht es auch nach wie vor gut.
Hab auf der ersten Seite noch, habe ich geschrieben, Sons that have been broken by their fathers who have been broken by their fathers. Das zieht sich auf jeden Fall durch. Also man erkennt diesen es wird weitergegeben, das Bild von Männlichkeit, das ich erleiden musste durch meinen Vater und durch die Gesellschaft um mich herum, gebe ich jetzt an meinen Sohn weiter und ich breche euch genauso. Genau.
Aber Leute, unser Thema ist Sehnsucht. Es ist ein Film der unerfüllten Sehnsucht nach einem Liebesleben.
Ja, Entbehrung.
Das ist schon so, wie in dem Film gezeigt. Das Buch kennen wir alle nicht.
Ja.
Und so ist es doch schön. So ist es doch schön.
Das Buch ist ja geprahlt, weil die Kurzgeschichte der dieser Film basiert, ist, glaube ich, schlanke 30 Seiten lang. Da ist ja nicht viel, also wenn man das lesen will, ist man damit 1,5 Stunden beschäftigt.
Und der Film dauert länger. Ein Glück.
Also der Film dauert länger, als die Kurzgeschichte zu lesen. Das schön. Ist schon mal richtig.
Guckt alle den Film.
So, Tatjana.
Guckt alle den
Film. Jetzt bist du endlich
dran. Ich mag ja lange Filme. Insofern ist auch mein nächster ein langer Film. Und zwar also, der Film heißt im Original Tea and Sympathy, in Deutsch Anders als die anderen. Anders als die anderen lässt ja schon vermuten, in welche Richtung es geht. Es ist kein Musical, überraschenderweise, von Vincente Minnelli als Regisseur, der Vater von Liza, berühmter closeted homosexueller Hollywood-Regisseur, der hauptsächlich so Musical-Zeugs gemacht hat. Und der hat also 1956 ein sehr erfolgreiches Broadway-Stück verfilmt, Tee und Sympathie, lief schon mit Deborah Kerr und den beiden männlichen Darstellern aus dem Film am Broadway und war ein Riesenerfolg und ging im Prinzip darum, dass ein junger Mann von seinem Vater ins Internat gesteckt wird, um da zum Mann zu werden, also Mann in der Definition von Sport und Kämpfen und Rugby und sicheres Auftreten und so weiter, weil der junge 17-Jährige, der hat doch immer gerne klassische Musik gehört und hat in der Theatergruppe mitgespielt und war im Nähkurs und so weiter. Und in dem Theaterstück ist relativ klar, es ist eine Volltunte, ein Superspuli, ein Hinhalter, ein Bottom, Power, wie heißt es? Power Bottom? Oh, Bottom. Also was war
Marc,
der?
Marc, wie du so tust, jetzt wüsstest du das Wort nicht.
Wie nennt man mich nochmal? Kamm-Damm der Liebe.
Kamm-Damm der Liebe. Der war also ein Kamm-Damm der Liebe. Das haben sie in dem Theaterstück wohl relativ klar auch so inszeniert und es war trotzdem ein Riesenerfolg in den 50er Jahren, man muss es sich vorstellen. Aber da gab es eben auch keine Zensur in Theaterstücken am Broadway. Und dieser Junge wird nun auf dieses Internat geschickt. Es geht natürlich alles schief, aber die Frau vom Hausmeister oder von irgendeinem Jugendwart da, die erkennt in ihm sozusagen eine empfindsame Seele und versucht ihn so ein bisschen zu schützen und so weiter vor diesen ganzen maskulinen Monstern da um ihn herum. Und er ist natürlich total unglücklich, weil er wird gemobbt ohne Ende, er wird Sissy genannt und alles Mögliche und wird ausgeschlossen beim Sport und. Und sie geht nun so weiter, weil sie selber unglücklich verheiratet ist, dass sie ihn im Prinzip verführt und dadurch ihm beweist, dass er doch auch auf seine andere Art ein Mann ist. So. Im Film, wie gesagt, konnte diese ganzen Themen so nicht verkauft werden, 1956. Das war ja dieser Heinz-Code, diese Selbstzensur. Und da haben sie über 3 Jahre, hat der Autor des Theaterstückes, der auch das Drehbuch geschrieben hat, eben immer wieder entschärfte Fassung, immer wieder entschärft, weil Ehebruch und Homosexualität und Prostitution kommt auch noch vor. Er will dann irgendwann zur Nutte gehen, um sich zu beweisen, dass er ein richtiger Mann ist, der Junge. Das kommt alles vor und das musste alles entschärft werden. Und am Ende ist natürlich in diesem Film eine total weichgespülte Fassung. Also, dass der schwul ist, das wissen alle, die es sehen, aber es ist nicht mehr so Thema. Es ist eher, wie wird ein weiblicher, heterosexueller Mann, also ein weiblich auftretender, heterosexueller Mann, wie kommt der mit seiner Rolle klar?
Feminin ist das Wort, nachdem du...
Ja, bist. Feminin, genau. Und das fand ich, jetzt habe ich diesen Film das erste Mal gesehen. Paul hat mir schon erzählt, er hat ihn schon öfter gesehen. Also ich habe ihn jetzt gestern Nacht das erste Mal gesehen und dachte, das ist so ein altbackscher Film, der eben durch die Zensur entstellt wurde. Und ich war eben super, super überrascht davon, dass der ganz modern daherkommt, weil natürlich jetzt dieses queere Männerbild, was dieser Junge da verkauft, wird ganz modern diskutiert zwischen den Jungs im Internat, zwischen der Prostituierten und ihm, zwischen der Hausmeistersfrau und ihrem Mann, zwischen dem Vater und dem Sohn. Also alle diskutieren immer diese verschiedenen Varianten von Männlichkeit und es wird nichts, es wird im Prinzip nichts richtig verurteilt. Es werden alle möglichen Gesichtspunkte irgendwie auf den Tisch gebracht. Auch, dass die Ehe von der Hausmeistersfrau nicht so heile ist, weil der Mann sich auch sehr, sehr viel mit jungen Internatsschülern eigentlich abgibt. Also das sollte sozusagen die andere Seite der verdrängten Homosexualität wohl sein, diese Figur und. Ganz moderner Film, in meinen Augen, hat nichts mehr damit zu tun, dass da jemand schwul ist, sondern eben mit diesem queeren, mit diesen Gender-Fragen, die uns heute 2022 irgendwie umtreiben. Insofern kann man den sehr empfehlen. Du brauchst das Mikro noch nicht zu nehmen, Paul, ich bin noch lange nicht fertig. der schönste Moment ist, als sie ihn... als die Hausmeister, also Deborah Kerr ist ja sowieso super als Schauspielerin, ich mag die gerne, die hat in vielen guten Filmen in Hollywood mitgespielt und ist ja so eine zarte Schönheit. In diesem Film ist sie wieder rothaarig, das hat mich sehr an ihre Rolle als Lydia bei Covades erinnert, da war sie auch rothaarig und immer schick tailliert läuft sie da durch ihren Garten und pflanzt irgendwelche Blumen und dann verführt sie ihn ja. Und zwar verführt sie ihn in einem Wald. Das ist der Lieblingsort von dem Jungen. Da geht er immer hin, wenn er so ein bisschen traurig ist und so und sie weiß, wo es ist. Und dieser Wald ist sozusagen, sie steigt aus dem Auto, geht von der Straße, geht in eine andere Welt. Plötzlich steht sie in einem Wald, der von Pierre et Gilles gebaut wurde. Also so eine künstliche, schreckliche.
In einem Vincenzo Minnelli-Wald.
Ja, so ein, in einem Vincenzo, also wirklich, Vincenzo Minnelli war der, hat eine frühe Version von Pierre et Gilles verwirklicht, sozusagen, ohne es zu wissen. Und da, unter glitzernden Arkadienbäumen im taubenetzten Moos und so weiter, also super kitschig. Und dann küssen sie sich und es geht also jetzt zur Sache, es ist klar, dass sie miteinander schlafen werden und da sagt sie diesen einen Satz und der ist so, der ist richtig schön, da sagt sie eben, wenn du später von diesem Moment erzählst und du wirst es tun, be kind. Weil sie natürlich die ältere Frau ist, sie ist ja 30 Jahre älter als er. Und das fand ich so schön, dass sie so, dass sie um ihre, wie soll ich sagen, um ihren Verfall weiß, sozusagen als ältere Frau, und sich trotzdem ihm jetzt hingibt, weil sie ihm zeigen möchte, dass das alles super ist mit ihm.
Das hat
ich inspiriert. Und dass sie dann sagt, be kind, das fand ich so richtig traurig, ein bisschen schön. Ja, das hat also nochmal diesen Sehnsuchtscharakter des Filmes, denn die hat ja auch eine Sehnsucht, die sie damit ausdrückt, eine ganz vielschichtige, das hat es für mich nochmal unterstützt. Und das ist ein guter Film zu dem Thema. Kann man sich gerne immer angucken. Und ich glaube, den findet man überall irgendwo.
Taucht also, der nicht auf bei Celluloid Closet?
Taucht der auch auf? Bei Celluloid Closet.
Bestimmt, ja, bestimmt. Das ist ja, wie gesagt, die Ursprungsgeschichte. Also, dass es jetzt ein Schwuler ist, das ist in dem Film jetzt nicht mehr zu finden. Aber der läuft ja vielleicht auch mal wieder als Theaterstück. Der ist das Theaterstück ist wohl in Deutschland in den 50er und 60er Jahren auch hoch und runter gelaufen. Zu meiner Lebenszeit jetzt nicht mehr so viel, glaube ich. Ich habe davon noch nie was gehört, aber
In der Berliner Inszenierung dieses Stückes hat in den 60er Jahren Horst Buchholz die Jungenrolle gespielt. Oh, das hätten wir, glaube
so
ich, gerne alle gesehen.
Als junger Typ. Also Horst Buchholz ist so ein feuchter Traum als junger Mann. Ja, das hätte ich gerne gesehen. Und wer war die Frau, weißt du das?
Das weiß ich nicht.
Okay, das werde ich recherchieren.
Ja, also gut, ich kann den Film auch nur empfehlen. Ganz einfach, weil es A, ein filmisches Meisterwerk ist und B, weil Deborah Kerr eine Entdeckung wert ist. Also wer Frau Kerr nicht kennt, Frau Kerr hat in so wunderbaren Filmen wie The King and I und From Here to Eternity mitgespielt. Also die ist kein Niemand, die ist nur eine Engländerin gewesen, die nie daran interessiert war, ihre Self-Promotion jetzt so unglaublich weit nach vorne zu treiben, sondern die wollte Schauspielerin sein und arbeiten und damit war Ruhe. Die hätte heute auch keine Social-Media-Accounts. Und deswegen ist die nicht so berühmt, wie es ihr eigentlich gebührt. Und wer Frau Kerr mit Tea and Sympathy, weil der deutsche Titel ist so bescheuert, dass ich ihn nicht sagen möchte, entdecken möchte, kann das gerne tun. Das
Wobei, ist, wo du das sagst mit Verdammt in alle Ewigkeit, wie die da mit Burt Lancaster im
Das ist eine der großen ikonischen
am Strand
Szenen in der
rumrollt und knutscht in der Brandung, da kriege ich aber auch einen Orgasmus. Alleine wegen Burt Lancaster in Badehose.
Also Frau, das ist ganz komisch, weil Frau Kerr galt immer ihre gesamte Karriere über als
kalter
die
Fisch.
Als die Sitzdame in Hollywood und der kalte Fisch.
Und die
dabei war sie die erste, die mal eine Titte ausgepackt hat auf der Hollywood-Leinwand.
Ja. Also, und eine scharfe Liebesszene da am Strand. Also richtig sexy. Ja.
Die mal eine Titte ausgepackt hat, Paul.
Hätte man sonst so Lana Turner oder so zugetraut, ne? Aber nicht ihr, das stimmt.
Mae West hätte mir das auch zugetraut. Ja. Oh, wow. Das ist meine Brust.
Oh, oh, da kommt eine Welle, wow.
Guck mal, ich habe zwei.
Look at my nipples, guys.
My eyes are up here, but the tits are down there. Oh. Ja, bury that.
So, Bobby,
also
mach mal weiter.
Film. Guckt ihn euch an.
Ach, ich bin heute so wahnsinnig schlecht vorbereitet. Ich hatte in meinem Kopf, hatte ich diesen Film auch in Länge aufgeschrieben und habe jetzt gerade beim Durchblättern gesehen, dass ich nach drei Sätzen aufgehört habe.
Mach's kurz, du.
Aber ich habe ihn geschaut.
Alles gut.
So, ich rede, also ne, als wir die Folge Sehnsucht besprochen haben, klar denkt man über romantische Sehnsucht und man denkt darüber, man denkt an große Liebesfilme. Aber wie gesagt, da habe ich ja so meine Probleme mit. Deswegen war tatsächlich der Film, der mir dann in den Kopf sprang, war Welcome to the Dollhouse. Der ist von 1995 ein Indie-Film, eine Dark Comedy laut Definition. Und wir haben den damals so, die Kids, die wir waren, die Jugendlichen, die wir waren, die wir gerne seltsame Filme geschaut haben, wir haben diesen Film gefeiert. Ich habe ihn jetzt nochmal geschaut und ich finde ihn nach wie vor großartig, muss ich sagen.
Sie ist halt auch nach wie vor großartig. Also.
Ja. Regie hat geführt Todd Solondz. Ich spreche es auf jeden Fall falsch aus.
Solondz.
Die Hauptdarstellerin wird gespielt von Heather Matarazzo, die eine lesbische Frau ist, die mit einer Frau auch verheiratet ist mittlerweile. Damals war sie ein kleines Mädchen von 13 Jahren. Ich habe einen im Anschluss an den Film habe ich noch sie ein bisschen gestalkt auf YouTube und habe ein reizendes TV-Interview gesehen, wo sie bei Letterman sitzt und Letterman irgendwie nicht weiß, was er mit ihr anfangen soll. Und
weil Letterman halt Letterman ist.
Ja, und so, sie sitzt da und ist halt auch irgendwie so, ich erzähle jetzt mir mal aus der Schule und so, was ich so mache mit meinen Freundinnen. Und wir haben ja, im Chemieunterricht kleine Gläser zerschmissen, weil wir ganz wild waren. Und er ist halt die ganze Zeit so, okay, wow.
Das Interview ist halt auch die ganze Zeit, dass er da sitzt und denkt, who are you? Und sie die ganze Zeit da sitzt.
Warum
und
muss ich dich interviewen?
Und sie die ganze Zeit in ihrem Kopf, zumindest sehe ich das so, denkt, I'm not gonna tell you who I am.
Fuck you. Ja, sie spielt Dawn, die weibliche Hauptrolle. Also sie ist ein junges Mädchen da. Dann haben wir noch Brandon Sexton, den Dritten, den wir auf jeden Fall kennen aus ganz vielen anderen Filmen. Der ist hat auch bei The Killing den Vater des Mordopfers, den Vater von Rose gespielt. Vielleicht kennt ihr ihn daher. Und Eric Mabius. Eric Mabius kennt ihr, wenn ihr Ugly Betty geschaut habt. Da war er, ach Gott, wie heißt er nochmal? Er spielt Daniel Mead.
Genau.
So, da ist mir wieder eingefallen. Den Bruder der Transfrau Alexis Mead, gespielt von einer Cis-Frau. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Das war damals halt so.
Das war damals halt so, wir hatten ja nichts. So, Dawn ist, Dawn heißt mit Nachnamen Wiener, was natürlich ein super Witz ist für die Amerikaner, weil Wiener heißt auch Schwanz. Und sie nennen sie immer Dogface und Wiener. So, die ist die gehänselste, am meisten gehasste junge Dame auf ihrer Highschool. Alle, sie, also ist Junior High, alle finden sie scheiße. Ihr Spind ist als einziger beschmiert von oben bis unten mit Schimpfwörtern und die wird von allen gehänselt, gehasst, gemobbt. Niemand mag sie, selbst ihre eigene Familie mag sie nicht. Die Eltern sind maximal uninteressiert an ihr. Sie hat einen Bruder, der so der Archetypus des jüdischen Overachievers ist, der irgendwie in jeder Gruppe drin ist und in jeder Extracurricular Activity irgendwie drin ist, weil er seine College-Bewerbung schon im Hinterkopf hat, obwohl er gerade mal 15 ist. Und eine kleine Band hat und so.
Aber auch die erotische Ausstrahlung einer Zimmerpflanze.
Also ungefähr, wenn die Zimmerpflanze sehr, 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 sehr vertrocknet wäre. Ja, und sie hat eine kleine Schwester, die offensichtlich der Star der Familie ist. Die tritt immer nur im Tütü auf und tanzt so Pirouetten drehend um alle herum. Und alle sind immer nur so, oh mein Gott, du bist so schön, du bist so süß. Und Don steht ein bisschen hasenzähnig daneben und guckt so in die Landschaft und denkt sich, mag mich keiner? Anyone, please? Mama? Daddy? Nobody. Wirklich nobody. Niemand ist nett zu ihr. Sie hat einen kleinen schwulen Freund, den sie am Anfang immer noch beschützt, dann irgendwann auch nicht mehr. Und hier kommt das Thema Sehnsucht. Dawn sehnt sich danach, einfach angenommen zu werden, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, ein bisschen populär zu sein, ein bisschen, also Freunde zu haben, ne, dass Leute mit ihr connecten und sie sehen als wertvollen Menschen, sie ist ja nun mal ein wertvoller Mensch als Mensch, so. Aber passiert nicht. Passiert auch den ganzen Film nicht. Spoiler alert. Die bleibt einfach das ungeliebte, hässliche Ding. Und ich finde die nicht mal hässlich, ne? Aber nein, alle, alle Menschen labeln sie als das. Und so geht sie eben durch die Welt. Und sie sucht nach Anschluss. Sie gibt sich wahnsinnig viel Mühe, Dinge zu sagen, die gut ankommen und Dinge zu tun, die irgendwie ihr helfen. Gleichzeitig bleibt sie aber auch sich selber treu. Also sie hat ihre Prinzipien. Sie ist so ein bisschen so ein Teacher's Pet. Sie ist so ein bisschen Streber. Sie verpetzt auch andere Leute, wenn die spicken wollen und so. Und das kommt natürlich wahnsinnig gut an bei den anderen. Aber das findet sie dann auch nicht problematisch. Sie bleibt sich dann auch treu. Und die stolpert halt so durch ihr Leben und versucht klarzukommen. Und das gelingt ihr eigentlich nicht. Ihr Bruder hat, wie gesagt, diese Band und als da dann der Sänger irgendwie aussteigt, schließen sie Kontakt mit diesem Eric Mabius-Charakter, der so ein, naja, also ein gestrauchelter Highschool-Bo ist, der ein bisschen längere Haare hat und halt hübsch aussieht und der kann irgendwie ganz süß singen und den stellen sie dann eben da quasi an, der macht sich dann bei dieser Band von ihrem Bruder in der Garage, wird immer geprobt, stößt er dann quasi dazu. Und als Dawn den sieht, verliebt sie sich sofort in ihn, Hals über Kopf, und ist Feuer und Flamme und versucht dann eben ihn immer zu beeindrucken. Und der ist nett genug, dass er ihr nicht gleich sagt, irgendwie verpiss dich, du Schrapnell, ich will dich nicht. Was sie dann wiederum, ich muss an mich in meinen Internatsjahren denken, was sie dann wiederum liest als, oh Gott, du liebst mich auch, es gibt eine Chance. Und dann verrät ihr Bruder dann, dass er also quasi mit jeder Frau ins Bett springt, die oder mit jedem Mädchen ins Bett springt, die ihn lässt, was dann dazu führt, dass sie sich damit ernsthaft befasst, sie ist natürlich Jungfrau, ob sie das denn auch machen könnte. Und wenn sie denn dazu bereit wäre, sich von ihm vögeln zu lassen, dann könnte sie sein Girlfriend sein und läuft dann auch durch die Stadt und geht zu einer Frau, von der sie erfährt, einem anderen Mädchen, von der sie erfährt, dass er schon mal mit ihr Sex hatte, geht dann zu ihr und fragt sie aus, ja, und was muss ich machen und wie geht das und so. Und die andere sagt so, Girl, schau in den Spiegel. It's never gonna happen. Und sie so, doch. It will. Ja. Und es gibt in ihrer Klasse gibt's einen kleinen Rüpel, einen kleinen halbstarken Jungen, gespielt von Eric Sexton. Heißt er Eric Sexton? Ich habe Eric Sexton gesagt. Wir bleiben jetzt einfach mal dabei. Brandon Sexton, genau. Nee, der Junge heißt Brandon. Egal, ihr seht, ich bin super vorbereitet. Und der ist ein totaler Rüpel und auffällig, kommt aus einer super problematischen Familie. Der Vater prügelt offensichtlich seine Kinder und er hat das so ein bisschen übernommen. Und keiner erwartet von dem große Dinge. Auch der lebt in einem komplett immerwährenden Moment von Sehnsucht, nämlich danach irgendwie ein besseres Leben zu haben und irgendwie rauszukommen. Dass Leute ihn ernst nehmen und ihn nicht für dumm halten. So, das auch passiert auch nicht. Und der hänselt sie, der bulliert sie so ein bisschen und mobbt sie, und irgendwann entwickelt sich da dann auch eine seltsam konnotierte, man möchte fast sagen, Liebesgeschichte. Er droht ihr immer Prügel an, droht ihr dann Vergewaltigung immer wieder an, und sie erscheint dann aber auch zu diesen Terminen, wo er sie dann hinzitiert, um sie zu vergewaltigen, was nie passiert, so, weil er das auch nicht machen will. Er will eigentlich auch nur eine Freundin und ein bisschen Nähe. Und dann stößt sie ihn aber weg, weil sie ja eigentlich in diesen anderen Typen verliebt ist. Also als sie dann eigentlich zusammenfinden könnten, will sie dann nicht, weil sie glaubt ja an die große Liebe mit diesem Pseudorocker. Ja, es ist alles furchtbar. Dann
aber auch sehr komisch.
Sehr wahnsinnig komisch. Da fliegt eine Motte, guck mal.
Ja.
Ich hab sie. Doch. Ha. So. Dann wird ihre kleine Schwester entführt. Sie ist so ein bisschen mit dran schuld, weil sie der kleinen Schwester nicht Bescheid gesagt hat, dass sie nach der Schule warten soll, bis sie abgeholt wird, weil sie das, glaube ich, auch wollte, dass der Schwester was Schlimmes passiert. Ja. Und dann wird die tatsächlich entführt. Der Schwester passiert nichts Schlimmes. Die wird nur ein bisschen gefilmt beim McDonald's-Essen. Aber die ganze Familie ist in Aufruhr und die Mutter kommt gar nicht mehr klar, sitzt weinend am Tisch. Die Mutter sieht übrigens aus wie Mink Stole, ist mir aufgefallen. Das ist Spitting Image of Mink Stole, aber sie ist es nicht. Und Dawn zieht dann los nach New York, weil sie den Rucksack der Tochter irgendwie am Times Square gefunden haben. Und es ist irgendwie da im Umland, es ist irgendwie so New Jersey oder so, vom Dialekt her. Und ja, sie zieht dann los, um die Schwester zu finden, pennt da auf den Straßen als 13-jähriges Mädchen, ruft dann irgendwann tränenüberströmt zu Hause an, weil keiner sie offensichtlich sucht.
Oder vermisst.
Hat den Bruder dran und sagt, ja, und ich fühle mich so schlecht, und was ist denn? Und dann sagt er, auch die Schwester ist schon längst zu Hause, wir geben hier gerade Interviews. Sag, kann ich mit Mom sprechen? Nee, die gibt gerade Interviews, das geht nicht. So, und vermisst mich dann jemand? Ach, naja, Mutter ist eigentlich gut drauf, die Kleine ist ja wieder da. Und sie ist so, okay, dann komme ich wohl nach Hause. Also es ist wirklich von vorne bis hinten ein Schlag in die Magengrube für das kleine, kleine hässliche Ding, die ja nicht wirklich hässlich ist. Aber ja, so wird es eben erzählt. Und ist keine dieser Erzählstränge, die aufgenommen werden, endet in irgendeiner positiven Auflösung. Alles bleibt scheiße. Nichts wird positiv aufgelöst. Keiner findet sich, keiner findet zusammen. Jeder einzelne Lebensweg läuft eigentlich ins Leere. Es gibt ein Spin-off von diesem Film, der heißt Dogface, vom selben Regisseur. Sie hat danach eine gute Karriere hingelegt. Ich glaube, die meisten jungen Darsteller in diesem Film haben danach größere Karrieren gemacht. Und ich kann den dringend empfehlen, den zu schauen, weil es einfach ein sehr schöner, lustiger, kleiner, böser Film ist, ein schöner Indie-Film, den man aber auch nirgendwo mehr findet. Also ich habe versucht, ihn bei Amazon zu finden, bei Amazon Prime, einfach über die Filmsuche. Da wird er nicht mal angezeigt. Normalerweise wird dann der Titel angezeigt und dann findet man nichts dazu, aber selbst der Titel wird nicht mal angezeigt. So people have forgotten about it, aber ich habe ihn komplett auf YouTube gefunden und packe den auch so in die Shownotes und könnt ihr dann gucken, wenn ihr möchtet. Ich habe natürlich, was die Copyrights angeht, überhaupt kein Mitspracherecht, aber wenn das jemand hochgeladen hat, kann ich das auch teilen. Und ich empfehle dringend, den zu schauen, weil der ist schön.
Hört sich an wie ein super Musical. Wenn die da jetzt Musiknummern machen würden, wäre das doch sowas
wie... Na, es wird ja gesungen. Er singt ja.
Ach, guck, umso besser.
Und der Titelsong, sehr der lustig. Ist so creepy.
Ja.
Wenn du dir den Titelsong anhörst, Welcome to the Dollhouse, er erzählt dann in dem Song, er hat eine I have a blow-up doll that looks like you. Also das allein schon. Ich habe eine Aufblaspuppe, die so aussieht wie du und super, mit der tue ich verschiedene Dinge und dann stelle ich sie aber hier in mein Puppenhaus und Welcome to the Dollhouse und hier passieren tolle Sachen. Super creepy. Der Film, der Song läuft auch im Abspann nochmal ganz und du denkst dir die ganze Zeit nur so, what?
Es ist super creepy, aber es ist auch einer dieser...
Toll.
Es ist einer dieser 90er-Jahre-Filme, von denen du sehr genau weißt, es würde sie heute nie geben.
Never!
Dafür würde Never. Nie irgendjemand, auch nur im Ansatz irgendwie.
Ein positiv gelesener Außenseiter droht ihr Vergewaltigung an und sie erscheint dazu den Terminen. Hallo, heute undenkbar, das so umzusetzen.
Genau. Ja. Aber umso sehenswerter ist der Film, nicht nur wegen der wirklich durchgängig brillanten Schauspieler, sondern... auch wer Heather Mazzaro nicht kennt, kann sie hier entdecken und sie ist wirklich eine Entdeckung wert. Ich kann das, Madame hat inzwischen auch in vielen anderen sehr unterschiedlichen Produktionen mitgespielt.
Plötzlich Prinzessin und so.
Plötzlich Prinzessin, weil die auch so ein Gesicht hat, was sich sehr unterschiedlich mit ein bisschen Make-up machen lässt. Wer sie hier entdecken will, kann das tun. Ich komme damit zum letzten Film dieser Folge, in dem es auch eine Band gibt, allerdings eine völlig andere. Der Film, über den ich rede, heißt Der Mann, der Ingve liebte. Ingve ist kein Mädchen, sondern Ingve ist ein Junge. Und der Film ist von 2008 und aus Norwegen. Wir sprechen ja selten über skandinavisches Kino, was schade ist, weil die viele interessante queere Ansätze haben. Das hier ist auch so. Der Film spielt 1989. Weswegen er auch ein Sehnsuchtsfilm ist, weil er eine zutiefst, ich glaube, das war nicht mal so gedacht, weil er auch auf einer Buchvorlage basiert, die noch ein bisschen älter ist, aber die Geschichte ist zutiefst queer und dreht sich hauptsächlich um vier Figuren, nämlich um das Freundespaar Jorle und Helge, die beide 16 sind und auf die norwegische Version des Gymnasiums gehen. Deswegen begegnen wir auch diesen beiden Figuren am Anfang bei einem Schulausflug, wo sie sich kennenlernen, irgendwie in der wilden Pampa und ein Geschichtslehrer streift einen Tag lang mit ihnen durch irgendwie eine völlig unbehauste Landschaft und erzählt ihnen immer, was da vor 3000 Jahren passiert ist. Jorle beschwert sich dann irgendwann in die Kamera, dass das alles scheiße ist und dass es Atomwaffen gibt und dass die Welt dabei ist, unterzugehen und dass sich keiner darum kümmert. Und außerdem ist alles auch langweilig und er lebt in diesem kleinen Kaff und er möchte jetzt bitte sofort ein Leben. Das bekommt er auch und zwar in gleich zweifacher Ausführung. Einmal in der Ausführung von Catherine, die geht zusammen mit Jorge und Helge in dieselbe Schule und ist das Mädchen, das sie so alle wollen. Also die ist wunderschön und so ein bisschen hippie-esk. Ich musste auch so an die junge Stevie Nicks denken, so ein bisschen sieht die aus. und
ich war gerade bei Marsha, aber dann doch nicht.
Nee, und also die ist eine von den guten Frauen, die auch irgendwie, diese drei sind alternativ angehaucht und gründen dann zusammen eine Band, weil sie ja sonst nichts zu tun haben, die Matthias Rust Band, die, wie man 1989 eine wilde Punkband nennen wollte, und schreiben auch, fangen an, Songs zu schreiben, ihr großer Hit, der in dem Film auch mehrfach aufgeführt wird, heißt Satan Fotzen Anarchiekommando.
Hey,
that's, it's good, you like
that's
it.
That's a shirt. That's a t-shirt, come on.
Also der ist auch so, es ist so eine wilde kleine Punkballerei, die auch wirklich sehr schön ist, der Film. Aber Jorges Leben ändert sich schlagartig, als ein neuer Schüler in ihre Klasse kommt. Dieser neue Schüler heißt Ingve. Und ist das komplette Gegenteil von Jorge, der so ein bisschen, der ein sehr... wie ich finde, sehr schöner, aber sehr angepunkter und sehr alternativer Mann ist. Und Ingve ist halt so der klassische 80er-Jahre-Popper, Tennisspieler, der so die Polunder trägt in den Pastellfarben und eine blonde Papa-Frisur hat. Und,
oh, die fand ich immer gut früher.
Und die den Jorge aber auf Anhieb irgendwie interessant findet. Und die dann, weil Jorge, so, das ist auch so die erste intime Begegnung zwischen diesen beiden Männern, findet in der Dusche nach dem Sportunterricht statt, als Ingve unter der Dusche steht und nicht atmet und Jorge ihn dann fragt, was er da macht und Ingve sagt, er trainiert Luft anhalten und dann stehen die beiden nackt unter der Dusche und halten die Luft an. Das ist auch so eine holzhammerartige Metapher filmischer Natur. Jedenfalls, Jorge und Ingve nähern sich immer weiter an. Catherine, mit der Jorge inzwischen zusammen ist, gehen dann auch mit Ingve Tennis spielen. Und dann geht es aber darum, dass Helge einen Auftritt für ihre Band als Vorgruppe einer bekannteren Band im Dorf Club organisiert hat und sie eigentlich jetzt die ganze Zeit proben müssen, weil sie eigentlich zu schlecht sind, um schon aufzutreten. Und Jorge möchte aber lieber mit Ingve Tennis spielen gehen. Warum, weiß er ehrlich gesagt nicht so genau. Also er weiß schon, dass da irgendwas ist und er erzählt auch seiner Mutter, er wäre jetzt in zwei Leute gleichzeitig verliebt. Und sie sagt dann immer, ja, das andere Mädchen kenne ich ja nicht. Und dann sagt er, ja, die ist auch ganz toll, aber ganz anders als Catherine. Und jedenfalls, dann gibt es eine finale Bandprobe, zu der Jorge nicht erscheint, weil er seiner Mutter, die ihren Job gerade verloren hat, erzählt, dass er zur Bandprobe muss und den Jungs, die bei der Bandprobe auf ihn warten, und Catherine erzählt, dass er bei seiner Mutter bleiben muss, weil die ja gerade ihren Job verloren hat. Was er aber eigentlich tut, ist, mit Ingve Tennis spielen geht. Diesen Jungen von Ferne bewundern. So, dann gibt es den Auftritt dieser Band, vor dem Jorge, weil er ja so müde ist, einschläft, und dann schreiben ihm seine Bandkollegen, ohne dass er das merkt, groß Kück, also Schwanz, auf die Stirn, und die anwesenden Teenagerinnen im Publikum, die jetzt auch Satan, Fotzen, Anarchie-Kommando hören und diesen Song großartig finden, schreiben sich dann, weil sie glauben, das ist intentionell, auch Schwanz auf die Stirn, und um zu illustrieren, dass sie Fans sind. Und danach gibt es eine große Party bei dem Chefpopper des Hauses, bei dem des Ortes, bei dem dessen Elternhaus komplett zerlegt wird, und etwas rauskommt, von dem Jorle eigentlich nicht möchte, dass es rauskommt, nämlich, dass er Ingve, wie man das damals gemacht hat, eine Kassette aufgenommen hat, oh, bei dem, auf der auch das erste Liebeslied ist, das er geschrieben hat, von dem Catherine nur die erste Strophe kennt, das er aber für Ingve vervollkommnet hat. Und Ingve spielt dieses Lied auf der Party, und Jorle ist aber schon relativ betrunken und möchte eigentlich nicht, dass das alles rauskommt, und nimmt Ingve deswegen zur Brust und schreit ihn an, ob er denn schwul wäre und was das dann alles soll, und vor den Leuten, und daraufhin geht Ingve auf eine Brücke, und man weiß nicht genau, ob er sich da jetzt gleich runterwirft oder nicht.
Paul, ganz kurz, wenn du einen Film gut findest, ne, dann tendierst du ja dazu, ihn in Echtzeit wieder
zu geben. Ja, wir machen an dieser Stelle jetzt auch Schluss, weil, also zumindest mit der Nacherzählung.
So,
weil,
süß,
weil,
ich brauche ihn nie mehr zu sehen, den Film. Ich weiß genau, was.
Doch, du musst den schon sehen, weil der Hauptdarsteller so wahnsinnig heiß ist. Und das, was dieser Film erzählt, ist was, was ich, weil ich 89 halt genau im gleichen Alter war wie diese Jungs, sehr gut nachvollziehen kann. Nämlich erstens diesen kleinen sozialen Kampf zwischen Poppern und Punkern, den es halt immer gab, und man schlug sich immer auf die eine oder andere Seite. Und oder man war so wie ich, so ein bisschen angepunkt, hörte aber dann heimlich OMD oder so Geschichten. Musik spielt in diesem Film auch eine wahnsinnig große Rolle. Es wird viel über Musik kommuniziert. Also Ingve hört Japan und so seichten Synthie-Kram. Und die anderen machen halt so die norwegische Version von den Ärzten und so. Aber es ist alles auch so ein bisschen hanebüchend, was auf dieser Party auch passiert. Während er ihn anschreit, gesteht Jorle Ingve, dass er in ihn verliebt ist, und Ingve sagt, dass er auch in ihn verliebt ist. Also da gäbe es eigentlich eine reelle Option. Jorle ist aber zu feige, säuft sich dann komplett zu und das sage ich jetzt nur, weil es gleich nochmal wichtig ist, vögelt eine 15-Jährige, die aber nicht Catherine ist, die ihn daraufhin verlässt. Anyway, der Film ist ein unglaubliches Popwunder. Wer wissen will, wie die 80er Jahre waren, von den Äußerlichkeiten über die Sprache bis zur Musik, ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Wer eine ganz zarte Liebesgeschichte zwischen zwei Jungs sehen will, die unglaublich reell ist und für das heutige Publikum ganz einfach, weil die Insignien, mit denen da gespielt wird, 80er-Jahre-Klamotten, die 80er-Jahre-Popkultur, dieser Sound in der Musik, heute wieder total aktuell ist. Der ist für jeden 16-Jährigen heute anschlussfähig und kann von jedem 16-Jährigen gesehen werden. Die Schauspieler sind alle so gut, dass sie sich gegenseitig an die Wand spielen. Die kennt man natürlich.
Sag keinen Namen.
Nur den Namen des Hauptdarstellers. Der heißt Rolf Christian Larsen und ist ein heißes, rothaariges Geschleuder.
Den hat aber eine lila Eiche.
Möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wäre mir in diesem Zusammenhang, und wenn jemand so aussieht, ehrlich gesagt auch egal, der könnte auch eine graue Eichel haben, wäre ich auch fein mit.
Ich freue mich über diesen schönen Austausch von Informationen. Ich freue mich über deinen Anhänger.
Ne? Der Mann, der Ingve liebte, war 2008 und 2009 einer der meistgelobten Filme Skandinaviens, war so erfolgreich, dass es auch ein Sequel gibt, das Ich reise allein heißt, und sich damit beschäftigt, dass Jorle 7 Jahre später erfährt, dass bei diesem Partysex mit der 15-Jährigen ein Kind rausgekommen ist, das er nicht kennt und dessen Mutter aber gerade gestorben ist, mit dem er sich jetzt auseinandersetzen muss. Also man kann diesen Figuren über mehr als diesen einen Film folgen. Ich empfehle aber, weil ich mich da in meiner eigenen 16-jährigen Sehnsucht danach, derjenige zu werden, von dem ich meinte, er schon immer zu sein, und in den musikalischen Ausdrücken dieser Sehnsucht sehr, sehr wiedergefunden habe. Wenn du mir heute die ersten 4 Takte von Secret von OMD vorspielst, bin ich wieder 16 und weiß genau, wie sich das angefühlt hat. Und dieses Gefühl findet sich in diesem Film sehr, sehr schön. Zusätzlich wird nie geklärt, welche sexuellen Identitäten diese Figuren denn nun eigentlich haben, sondern diese beiden Figuren dürfen sich ineinander verlieben, ohne dass sie parallel von außen oder von innen mit irgendwelchem Identitätsquatsch zugeschüttet werden.
Das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, als ich zugehört habe. Das ist das, was mir bei Brokeback Mountain, glaube ich, am heftigsten noch präsent ist, jetzt im Nachhinein, nachdem ich das geschaut habe. Dieser harte innerliche Kampf, also dieses nicht am Anfang nicht miteinander reden dürfen darüber, was man empfindet, deswegen müssen wir uns schlagen. Gibt es ja diese eine Szene, wo man, wir dürfen es nicht sagen, deswegen prügeln wir uns jetzt blutig, weil wir es anders nicht können. Wir können es anders nicht ausdrücken. Und dann auch, als sie sich das erste Mal trennen, dann ne, wie Ennis irgendwie diese Panikattacke, Schluchzanfälle würgen. Er kotzt ja fast, weil es kann nicht anders raus. Er kotzt ja fast und schlägt dann auf diese Wand ein, wo du auch denkst, so, Alter, wow. Ja, das sind dieses verinnerlichte Nicht-Dürfen, das glaube ich, beschäftigt mich am meisten im Nachhinein, wenn ich über den Film noch
nachdenke. Und vor allen Dingen ist das so modern. Das ist ja jetzt in Deutschland und in unserer Blase hier in Europa vielleicht passé, aber in anderen Ländern ist es gang und gäbe, sich genau so zu verhalten. Also schrecklich.
Ja.
Schrecklich. Wir sind noch nicht so richtig weit global gesehen.
Wer sehen will, wie sich junge Leute miteinander verhalten können, die damit vielleicht nicht mehr so ein massives Problem haben, ist bei Der Mann, der Ingve liebte, sehr gut aufgehoben.
Ich werde ihn mir vielleicht sogar anschauen.
Ich glaube, du würdest daran wahnsinnigen Spaß haben. Let's see.
Aber das sage ich. Ich würde ein Double Feature vorschlagen von, wie hieß dieser Film mit der jungen Tunte, die an der High School da in Drag zum Abschlussball gehen will.
All About Jamie.
All About Jamie mit Tear and Sympathy. Das beides sozusagen ist vielleicht zwei Seiten einer Medaille, bloß mit 30 Jahren, 40 Jahren dazwischen.
Cute.
Vielleicht auch 70 Jahren. Wenn wir schon Double Features designen, ich glaube, Der Mann, der Ingwe liebte und Velvet Goldmine wären auch ein sehr schönes Double Feature.
Und dein letzten Brokeback Mountain und mein Brokeback Mountain, wer die noch nicht gesehen hat.
Also mit anderen Worten, jetzt Leute, für alle Kinobesitzer, die uns zuhören, gebt uns euren Saal, sagt uns, wann wir die Double Feature zeigen können, organisiert die Filme und die Rechte und wir kommen und machen eine Live-Diskussion mit Double Feature und alles ist schick.
Paul erzählt dann den Film in Echtzeit und ihr könnt ihn danach nochmal anschauen.
Genau, falls der Ton ausfällt, erzähle ich den Film einfach nach.
Das wäre doch mal eine Idee.
Super.
So wie bei Elvira.
Ja, und wenn ihr das organisieren könnt, wenn ihr ein Kinobesitzer seid und das oder eine Kinobesitzerin und das für uns organisieren könnt, freuen wir uns sehr. Dann freuen könnt ihr uns schreiben an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2, bitteschön. Und wir freuen uns weiterhin über 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast und bei Spotify. Da sollt ihr uns auch folgen. Das bringt uns sehr viel. Ein netter Kommentar ist auch jeweils gerne gesehen.
Das stimmt.
Und ja, eine Geschichte erzählst du bitte noch kurz. Du warst ja beim Kölner Karneval. Erzähl doch mal kurz, wie wahnsinnig populär wir sind.
Beim Kölner Karneval ist mir ein junger Mann aus München in die Arme gefallen.
Ein 35-Jähriger?
Im Ex-Corner, der plötzlich mich als Tatjana erkannt hat und fragte, bist du etwa die Tatjana von dem Podcast? Und ich so, oh, ja. Und dann hat er sich als Superfan geoutet. Er kannte jede Folge. Er wusste, wie viele Folgen wir bisher gemacht haben. Er wusste, welcher Film in welcher Folge ist.
Also mehr, als wir alle drei zusammen wissen.
Ja, mehr als ich auf jeden Fall. Ja, und ich war sehr beeindruckt, weil ich das so gar nicht geahnt hätte, dass es Menschen gibt, die sich da richtig mit auseinandersetzen, so ganz doll. Also wir kriegen ja Leserbriefe und da ist schon, bin ich schon ganz gerührt, wenn es mehr als drei Sätze sind, weil ich würde nie mehr als drei Sätze schreiben, aber es schreiben ja wirklich sehr nette Menschen, sehr viel von sich
ganz toll
und
auch. Ja.
Geben viel Preis und ja, und das ist schön.
Was uns
das
sehr
freut
rührt.
Mich sehr, ja. Aber dieses Fachwissen sozusagen, dieses Enzyklopädische, das war schon toll. Also der war ist jetzt mein Number One Fan und ich warte nur darauf, bis er mich entführt und mit dem Hammer meinen Fuß bricht.
Das ist schwierig, wenn man nur einen hat, aber
ja.
Nein, das wir freuen uns
toll.
Sehr. Shoutout an dich, wie auch immer du heißt, junger Mann aus München. Frederik aus München.
Ja.
Thank you very much. So, wir hören uns in 2 Wochen wieder und passt auf euch auf.
Ja.
Schaltet ab und zu mal Instagram aus, hört auf,
ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Ich lese keine Spiegel.de, nix.
Kann man nicht auf Dauer aushalten. Helft, wenn ihr könnt, das ist wichtig. Und bleibt uns gewogen.
Bis bald.
Dann.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.